herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Giel.
Und wir sind zwei junge, niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Wie geht's dir, Giel?
Mir geht's alles gut. Ja, meine Stimme ist wieder etwas klarer, weniger angeschlagen als die letzten Male. Und dementsprechend geht's mir auch wieder besser. Und dir?
Hat deine Fitnessuhr dir auch gesagt, dass du wieder gesund bist?
Ja, zwischenzeitlich geht's hier gerade wieder runter. Aber ich weiß noch nicht, woran das liegt, weil eigentlich bin ich gerade fitter wieder. Mal gucken, was auf mich zukommt.
Sehr gut. Nein, du bleibst jetzt
gesund. Self-fulfilling prophecy, ne?
Genau. Ich habe da zu der Fitnessuhr-Folge schon ein kleines Feedback. Da habe ich nämlich jetzt kürzlich in der Sprechstunde mit einem Patienten noch drüber gesprochen, bei dem auch eine Herzrhythmusstörung über die Fitnessuhr detektiert wurde. Mhm. Es war natürlich ein etwas teureres Modell. Mhm. Da war er aber wirklich dankbar, dass ich ihm damals den Tipp gegeben habe, dass das eine Möglichkeit sein könnte, ihm zu helfen. Und ja, er ist jetzt in der Zwischenzeit behandelt worden mit dieser Herzrhythmusstörung und ihm geht's gut. Und er trägt die Uhr jetzt, um sich ein bisschen zu monitoren.
Ja, sehr gut.
Und freut sich drüber.
Ich hatte auch Feedback zu dieser Folge bekommen. Und zwar kam gut an, dass wir unterschiedliche Meinungen waren und ein bisschen mehr diskutiert haben.
Ja. Ich war der Bad Cop in der Folge.
Und ich war die naive Good Cop, die alles glaubt.
Ah, meine Uhr, die hilft mir so weiter.
Genau so. Ich glaube meiner Uhr, auch wenn es mir eigentlich gut geht. Nee.
Ich habe auch schon von ein, zwei Patienten noch was gehört, die den Podcast sich angehört haben und den auch richtig cool fanden.
Ach, sehr gut. Also es gefällt auch Patienten, nicht nur Kollegen.
Ja.
Das ist ja eigentlich unser Ziel, ne? Dass auch Patienten den Podcast gut finden.
So, was haben wir denn diese Folge für ein Thema?
Wir haben das Thema Zusammenarbeit mit Pflegeheim vorbereitet.
Gerade kurz 10 Minuten,
genau,
bevor wir aufgenommen haben.
So sieht das aus von einem Podcaster. Sehr professionell hier. So, einmal von Anfang an, arbeitest du mit Pflegeheim zusammen?
Ja. Sehr gerne.
Ist das jetzt ernst gemeint oder sarkastisch?
Ach, das ist schon auch ernst gemeint, weil das ist, glaube ich, ein essentieller Bestandteil auch unserer hausärztlichen Tätigkeit. Wir sind halt für die Patienten in den Pflegeheimen der oder die Zuständigen. Kaum ein anderer Arzt geht dahin. Mhm. Und ja, das sind ganz oft auch eben einfach schwer kranke Menschen, die da sich aufhalten und die auch ja viel medizinischen Aufwand brauchen. Ne? Die brauchen Ärzte, die sich gut um sie kümmern. Die brauchen auch Pflege, die sich gut kümmert. Ansonsten passiert das ja leider oft schnell, dass die auch ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und deswegen finde ich es schon wichtig, mit den Pflegearbeiten Pflegeheimen gut zusammenzuarbeiten und ja hoffentlich die Patienten dann auch gut zu betreuen. Trotzdem ist es nicht immer ganz einfach, weil es manchmal ja auch einfach sehr aufwendig ist.
Das stimmt. Das ist auch meine Erfahrung. Mit wie vielen Pflegeheimen arbeitet ihr zusammen?
Wir haben 2 größere Pflegeheime und dann haben wir noch so ein paar kleinere Einrichtungen. Mhm. Also so ein Demenz-WGs, ja, zum genau, Beispiel, ja, die ja formell nicht als Pflegeheime zählen. Wie sieht das bei dir aus?
Wir arbeiten auch mit Pflegeheimen zusammen, 3 große und auch mehrere Dementen-WGs. Wir haben dann auch noch ein Heim für, ein Pflegeheim für Menschen mit Behinderung. Da sind wir auch noch regelmäßig. Und ja, und die Dementen-WGs. Da haben wir auch noch 2, 3, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben. Jo. Also, wir haben immer gut zu tun. Das ist dann unsere Mittwochnachmittagsbeschäftigung meistens.
Mhm. Und wie erlebst du so die Zusammenarbeit mit den Pflegeheimen? Macht dir das Spaß oder ist das mehr so, ja, das muss man halt auch noch machen?
Teils, teils. Also es kommt ein bisschen aufs Pflegeheim an. Man merkt wirklich auch qualitative Unterschiede, ob die gut besetzt sind, wenig besetzt sind, wie lange Leute da arbeiten. Es gibt Abteilungen, da macht es richtig Spaß mit, weil man weiß, wenn die Leute anrufen, dann haben die selbst Sachen ausprobiert, die haben fundiertes Wissen und dann, wenn die sagen, da ist was an der Hand, also da ist was los, dann glaubt man das auch und dann ist das sehr realistisch. Und es gibt andere Abteilungen, das ist auch teilweise innerhalb eines Pflegeheims selbst schon unterschiedlich. Die Abteilungen haben dann weniger qualifizierte Pflegeabteilungen, die oder Leiter, die einfach von der Qualität schlechter sind. Und da ist man dann auch schneller genervt.
Ja, es steht und fällt tatsächlich mit der Pflege.
Genau.
Ne? Das, genauso erleben wir das auch. Es gibt Stationen, wo wirklich man weiß, die Pflege ist top und wenn die sich melden, dann ist da auch was.
Ja, da muss man los.
Und dann gibt's Stationen, wo du weißt, wenn die anrufen, dann hat sich da jemand irgendwie den Zehennagel eingerissen oder so und da machen die dann Notfall draus.
Ja, und das finde ich, macht auch ganz viel aus, wie viel Spaß es einem macht, mit Pflegeheim zusammenzuarbeiten. Je kompetenter, desto mehr Spaß macht es. Aber ich glaube, das ist meistens so, dass man es mehr Spaß macht, mit kompetenten Menschen zusammenzuarbeiten.
Ja, ja klar, weil das vereinfacht natürlich ja auch die Arbeit, als wenn du den Leuten erstmal alles aus der Nase ziehen musst und die manchmal auch nicht wissen, welche Informationen denn überhaupt medizinisch relevant sind. Oder man es manchmal noch nicht mal schafft, eine examinierte Pflegekraft ans Telefon zu bekommen, sondern eben nur mit Hilfskräften oder jemanden telefoniert, der keinen wirklichen guten Hintergrund hat. Da können die Leute natürlich nichts dafür. Aber da sieht man mal, wie immens wichtig das ist, dass auch dort eine gute Personaldecke herrscht.
Und wie häufig werdet ihr kontaktiert?
Jeden Tag.
Echt?
Wir werden täglich kontaktiert von unseren Heimen, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Mhm. Und teilweise auch zum gleichen Patient mehrfach.
Okay. Warum?
Das ist, das frage ich mich auch manchmal, warum. Also manchmal ist es so, dann schicken die eine E-Mail, dann schicken sie danach nochmal einen Fax, dann versuchen sie anzurufen oder sie rufen an und das ist einfach dann manchmal sehr unsortiert. Am besten finde ich das immer, wenn die uns E-Mails schreiben, mit irgendwelchen Fragen. Ja, hier Patient XY hat irgendwie einen Dekubitus oder so. Ne? Was können wir da machen? Also, bitte ordnet uns Verbandsmaterial an.
Also eine Wunde, die entsteht durch Druck.
Genau. Und dann am besten ist schon ein Bild dabei, ne, dass man das dann abarbeiten kann. Und sowas kann ich dann zwischen den Sprechstundenterminen bearbeiten und kann das dann anordnen. Blöd wird es, wenn man zu einem Patienten mehrfach kontaktiert wird und es dann immer heißt, ja, was sollen wir jetzt machen? Bitte antworten Sie jetzt schnell. Und ja, manchmal hat man diese Zeit auch nicht. Ne? Und dann kann das auch schon mal etwas problematisch sein. Mhm. Also das würde ich gerne noch verbessern, dass da einfach die Kontaktaufnahme strukturierter verläuft. Teilweise klappt das, dann schreiben die eine E-Mail, ja, es geht um Patient 1, 2, 3, 4 und hier sind die Fragen. Und dann kann man da wirklich entspannt nach der Sprechstunde drauf antworten oder in der Mittagspause und dann gegebenenfalls da auch nochmal nachhaken.
Mhm.
Aber
das findet so nicht statt. Meistens melde ich bei dir.
Nicht immer.
Also bei uns ist es häufig noch per Fax. Und dann haben die ihre Vordrucke, wo dann irgendwas draufsteht und dann wird uns das hingelegt, wir mögen das doch bitte beantworten. Und manchmal sind das echt einfach nur so Texte, wo ich merke, okay, da ist jetzt eigentlich kein Inhalt drin, sondern die wollen sich jetzt einmal selbst absichern, dass sie das dem Arzt oder der Ärztin gesagt haben, dass die keine Verantwortung nehmen müssen. Zum Beispiel, der Patient ist gefallen, hat sich nicht wehgetan, hat keinen blauen Flecken, geht es gut. Punkt. Ist nicht auf den Kopf gefallen. Und dann denke ich.
Oder der Patient lehnt die Medikamenteneinnahme ab.
Genau. Oder der Patient isst nicht mehr. Das ist wirklich einfach nur eine Nachricht an uns Ärzte. Klar, wir werden dann natürlich auch schon auf die Höhe gebracht, was passiert ist, damit wir wissen, dass jemand gefallen ist. Aber das ist meiner Meinung nach mehr, um sich selbst abzusichern, dass falls was passiert, dass die juristischen Konsequenzen mehr an den Arzt geschickt werden können als an die Patienten, also an die Pfleger selbst.
Mhm. Ja, die müssen ja so viele unnötigen Sachen machen.
Mhm.
Was anfängt mit, dass sie ständig über alles Mögliche erstmal die Arztpraxis informieren müssen und alles dokumentieren müssen und die Medikamentenpläne andauernd neu gemacht werden müssen, wenn sich irgendein Medikament, und sei es nur eine Bedarfsmedikation mit einem freiverkäuflichen Medikament, wenn sich da irgendwas ändert, muss man das wieder neu machen. Das ist, glaube ich, sowohl für die Pflege als auch für uns einfach ein immenser Zeitaufwand,
total,
der teilweise komplett unnötig ist.
Aber dann so Sachen wie, ein Patient ist gestorben, das wird dann nicht weitergereicht.
Ja, manchmal wird das vergessen.
Bei uns dann häufig.
Sind wir da irgendwie zur Visite, genau, und dann so, ja, hier, wo ist denn Frau sowieso?
Ach ja, die ist schon gestorben.
Ja, die ist vor 2 Wochen verstorben.
Ja, das haben wir auch häufiger. Du meintest gerade, du würdest Visiten machen. Wie häufig machst du die Visiten?
Ja, in der Regel einmal in der Woche.
Mhm.
Also einmal im Monat versuchen wir, das wirklich das komplette Pflegeheim zu visitieren, mit allen Patienten, die wir da so drin betreuen. Jeder von uns, also wir machen es so, ich betreue ein Pflegeheim und mein Kollege betreut ein Pflegeheim. Und da ist man eben dann auch primär für zuständig. Einmal im Monat sollte eine Komplettvisite erfolgen und in der Regel aber wöchentlich so akute Sachen. Ne? Mhm. Patienten, denen es nicht gut geht, Leute, die man nochmal sehen muss, jemand, der aus dem Krankenhaus gekommen ist. Also eigentlich ist man schon einmal die Woche da, mindestens.
Und was verstehst du unter kompletter Visite dann?
Bei jedem Patienten einmal reingucken, Hallo sagen, was untersuchen, wenn was zu untersuchen ist. Genau, mit den Pflegekräften im Idealfall einmal auch die Patienten alle durchgehen, fragen, ob irgendwas Akutes sich ergeben hat. Also das ist eigentlich immer ganz schön, ne, wenn man alle Patienten mal durchgesprochen hat und bei allen mal Hallo gesagt hat, wenn das zeitlich wirklich passt. Und gegebenenfalls dann nochmal Labor abnehmen beim einen oder anderen. Mal einen Impfstatus überprüfen ist auch ganz cool. Das sollte man nicht vergessen.
Den Impfstatus checken machen wir meistens während der Grippeimpfung, weil wir dann den Impfausweis haben. Und dann kann man gucken, fehlt noch irgendwas anderes. Dann macht man es vielleicht nicht am selben Tag, aber dann kann man sich das auf die To-Do-Liste des Patienten setzen und dann einen anderen Zeitpunkt machen. Ja.
Wie macht ihr das so bei der Visite?
Also wir haben jetzt nicht wie ihr so, dass wir sagen, einmal im Monat müssen alle durchvisitiert werden. Wir melden uns eigentlich wöchentlich beim Heim und fragen, ob irgendwas Besonderes ist, dass wir eine telefonische Visite machen. Und meistens gibt es so 1, 2 Patienten oder 3 Patienten, die irgendwas haben und dann fahren wir vorbei. Und letztendlich sehen wir alle Patienten 2 oder 3 Mal im Quartal.
Ja, so würde ich es jetzt bei uns auch sagen.
Das ist nicht so, dass wir sagen, okay, an einem Tag machen wir alle, sondern das ist mehr übers Quartal verteilt. Und wir versuchen, dass die Heime die Fragen dann für den einen Tag bündeln. Das klappt mal mehr, klappt mal weniger, je nachdem, wie gesagt, wie die Pfleger sind. Und wenn da nicht gravierende Umstrukturierung im Heim selbst ist, das auch regelmäßig.
Ja, oder wenn mal wieder irgendwie die Heimaufsicht kommt.
Genau.
Das merkt man dann, wenn die total
die Medikamentenpläne
durch den Wind sind alle.
Da kommen die Medikamentenpläne.
Und alle Medikamentenpläne müssen kontrolliert werden und alles muss irgendwo angeordnet sein, weil dann mal wieder die Heimaufsicht kommt. Auch, glaube ich, sowohl für uns als auch für die Pflegekräfte.
Ja, man merkt ja auch, dass
strapaziöse
Angelegenheit. Genau, man hört das ja auch bei den Pflegern, dass die auch manchmal sehr frustriert sind, dass sie eigentlich sehr wenig Zeit für den Patienten selbst haben, sondern hauptsächlich hinterm Computer sitzen und irgendwelche organisatorischen, administrativen Sachen machen.
Die hacken da andauernd irgendwas am PC, genauso wie
wir. Also das ist so bürokratisiert und das glaube ich, für die extrem frustig.
Ja, Das merkt man manchmal auch. Ich finde das auch total schön, wenn man mit den Pflegekräften da mal ins Gespräch kommt während der Visite und sich einfach mal so ein bisschen unterhält.
Das mag ich auch gerne, ja.
Da sind ja manche, die brennen auch wirklich für die Pflege und denen macht das richtig Spaß. Und das tut mir dann immer so leid, wenn die da so wirklich ja verheizt werden manchmal.
Manchmal sehr häufig sogar. Also ich meine, ich finde, man merkt auch, dass viele einfach sehr interessiert sind und dann Dinge nachfragen, warum man bestimmte Sachen so macht und die lernen auch gerne dazu. Und da merkt man auch richtig, die wollen was lernen, die sind interessiert, und die wollen eigentlich auch den Patienten helfen, aber da fehlt häufig dann auch einfach die Zeit, weil die unterbesetzt sind und die qualifizierten Pfleger fehlen, dann sind das viele Aushilfen, was du vorhin schon meintest. Es ist echt einfach. Das macht dann auch wenig Spaß. Und viele stellen sich ja vor, im Altenheim, da sitzen dann Leute und spielen mit den Alten. Ja, das ist Idealfall, aber die Pflege haben doch eigentlich gar keine Zeit mehr dafür, sich mit denen hinzusetzen und mit denen eine Runde zu spielen. Das machen dann irgendwelche Ehrenamtlichen, irgendwelche Freiwilligen,
Familiären. Genau, das machen dann die Ehrenamtlichen.
Also Familien.
Oder eben auch, Familienangehörige. Ja, das ist tatsächlich echt was, da muss was passieren, weil das wird ja uns alle irgendwann einmal betreffen.
Ja, total.
Und das ist ein Beruf, der einfach unglaublich wichtig ist.
Ja.
Nicht nur die Menschen, die in der stationären Pflege arbeiten, sondern auch die in der mobilen Pflege arbeiten, Krankenpflege total. Und.
Ne? Die sind einfach total unterschätzt in der Gemeinschaft, denke ich.
Welche Fachärzte machen denn überhaupt Hausbesuche im Pflegeheim?
Also,
ich glaube, das wissen manche Leute selber nicht.
Ja, machen nicht alle Fachärzte bei uns. Ich weiß vom HNO-Arzt, der macht. Es gibt einen Gynäkologen, der macht bei uns. Und auch, ich glaube, eine Hausärztin, Hautärztin, die regelmäßig vorbeikommt. Und ein Neurologe auch. Und der Urologe. Also es kommen doch noch ein paar regelmäßig, aber die sammeln immer. Die machen das jetzt nicht wöchentlich oder monatlich, sondern die sammeln, bis es mehrere Patienten auf einmal gibt und dann machen die einen Reihumschlag.
Und dann gehen die einmal hin.
Genau.
Ne? Ja, bei uns kommt noch oft der Gerontopsychiater.
Mhm, den gibt es bei uns, glaube ich, nicht.
Tatsächlich ganz wichtig ist. Ja, wir haben doch viele Patienten mit Demenz oder mit anderen psychischen Störungen, die wir natürlich auch hausärztlich mitbehandeln. Mhm. Aber manchmal sind die doch so aufwendig und auch pflegerisch dann schwierig, wenn die aggressiv sind oder sowas, dass dann da auch regelmäßig eine gerontopsychiatrische Visite stattfindet. Das finde ich auch echt gut. Also es gibt doch diverse Fachärzte, die auch ab und an mal Hausbesuche im Pflegeheim machen. Augenärzte, glaube ich, auch.
Ja.
Von meinem Vater immer so mitgekriegt, der hatte auch immer mal Pflegeheimvisiten. Okay,
die habe ich noch nicht mitbekommen.
Um sich da irgendwas anzugucken. Grundsätzlich ist es, glaube ich, schon so, dass man sagen kann, dass der Hausarzt aber hauptverantwortlich für sehr, sehr vieles ist. Also wir verschreiben fast alles an Medikation und wir sind auch eigentlich immer
der
erste Ansprechpartner, wenn die Patienten auch zum Beispiel aus dem Krankenhaus entlassen werden mit was auch immer.
Was auch so noch so eine Sache ist, die Entlassung der Krankenhäuser.
Ja, genau, das ist auch noch so ein Thema für sich. Das könnten wir ja tatsächlich noch mal kurz anreißen.
Was ist deine Erfahrung?
Weil das passiert ja auch wöchentlich. Meine Erfahrung ist, Patienten werden aus dem Krankenhaus entlassen, häufig ohne Arztbericht, ohne Informationen, was da passiert ist. Und sind dann einfach wieder da und man weiß erstmal nicht, was man mit denen tun soll. Mhm. Immer häufiger ist es zum Glück so, dass es wenigstens einen Medikamentenplan gibt oder einen Kurzentlassbericht. Manchmal werden die aber auch mit Fragestellungen entlassen, also wie zum Beispiel kurzfristige Laborkontrolle von wichtigen Laborparametern. In einem Fall war es mal, die Patientin hatte irgendwie eine Hyper- oder Hypokaliämie also zu niedrigen oder zu hohen Kaliumwert. Und das sollte kontrolliert werden. Der Arztbericht kam aber erst eine Woche später.
Wie soll man das machen? Genau, na das ist auch meine Erfahrung, dass häufig dann der Arztbericht fehlt. Wenn ich Glück habe, dann Medikamentenplan mit Diagnose. Aber ganz häufig ist es, wenn Medikamentenplan, wenn er überhaupt dabei ist, ohne Diagnose. Und dann weiß man auch wirklich nicht, was man machen soll. Und meine Erfahrung ist noch, dass dadurch, dass auch einfach Pfleger im Krankenhaus fehlen, ist, dass die Patienten mit einem Dekubitus zurückkommen, entweder an der Ferse oder am Steiß und mit einem Harnwegsinfekt. Das ist oft meine Erfahrung.
Ja, stimmt. Harnwegsinfekte sind auch dann häufig. Oder die kommen dann noch mit liegendem Katheter. Dann ist immer die große Frage, können wir jetzt den DK ziehen oder können
Und weshalb haben die den überhaupt bekommen? War das jetzt in Anführungsstrichen Bequemlichkeit, weil sie keine Zeit hatten, die Leute auf den Stuhl zu setzen und deshalb einen Katheter vorsorglich zu geben? Oder war da wirklich eine medizinische Indikation, die wir aber nicht kennen, weil der Brief fehlt?
Weil wir keinen Bericht haben, genau.
Das ist dann immer.
Kürzlich jetzt erst wieder gewesen.
Ja, das ist immer so eine
Am schwierigsten sind Patienten, die in die Kurzzeitpflege entlassen werden aus dem Krankenhaus, die man dann auch nicht kennt, weil die häufig ja auch aus anderen Städten kommen. Mhm. Und die ganz häufig sehr pflege- und medizinisch aufwendig sind. Heißt, man muss dann da relativ zeitnah zum Hausbesuch und hat wenig Informationen. Und das ist echt immer wirklich herausfordernd. Und oft landen die dann auch nach kurzer Zeit wieder im Krankenhaus.
Ja, einfach weil es, Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Patienten dann auch halb fertig aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das ist häufig mein Eindruck.
Also auf jeden Fall noch nicht fit.
Ja. Und die dann eigentlich so Ping-Pong spielen, also die werden dann raus entlassen, dann merken die Pfleger im Altenheim, das ist eigentlich zu viel Aufwand fürs Altenheim, die muss eigentlich wieder ins Krankenhaus, dann kommen die wieder zurück ins Krankenhaus, dann werden die wieder zurückgeschickt, das ist echt immer so Ping-Pong-mäßig.
Ja, ich kenne das auch schon noch aus der Krankenhauszeit, wo ja sicher auch gesagt wurde, das Krankenhaus ist halt kein Pflegeheim.
Das stimmt, total.
Das auch stimmt. Und wo dann einfach, glaube ich, der Mensch zu krank ist fürs Pflegeheim, aber zu gesund fürs Krankenhaus. Das ist echt manchmal
eine Lücke.
Ein schwieriger Spagat.
Ja.
Also, was kann man ja da nochmal so als Take-Home-Message zusammenfassen? Eine ideale Visite sieht für dich wie folgt aus?
Fragen über die einzelnen Patienten bündeln und dann, wenn es möglich ist, einmal die Woche anrufen oder eine Mail schreiben oder wenn man zur Visite vorbeikommt, dann durchsprechen. Ausnahmen sind natürlich Notfälle, wenn es wirklich kritisch ist, wenn am selben Tag noch eine Visite stattfinden muss. Aber dann gut vorbereitet, gut eingeschätzt, wenn es ideal ist mit den vitalen Parametern, also Blutdruck, Puls, Sauerstoff, Atemfrequenz, Capillary Refill. So, dann hat man nämlich noch mehr harte Facts, woran man sich lang angeln kann, auch wenn man Patienten nicht gesehen hat.
Mhm. Und was wir uns vielleicht auch selber nochmal auf die Fahne schreiben können, wäre, dass es für die Heime immer hilfreich ist, wenn die wissen, wann wir kommen und wo wir dann sein werden.
Genau.
Manchmal platzen wir denen ja auch so in ihre Arbeit rein und die haben vielleicht dann auch gerade keine Zeit für uns. Deswegen freuen die sich bestimmt, wenn die wissen, wann wir kommen.
Stimmt. Aber ansonsten sind wir froh, dass es Pflegeheime gibt.
Ja, und wir arbeiten auch immer gerne mit ihnen zusammen und freuen uns, wenn es gut funktioniert.
Genau. Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt? Möchtest du anfangen?
Ja, ich fange an und muss dir hier mitteilen, ich wandere aus.
Ach, du wanderst aus?
Ich wandere
also,
aus.
Gut, dass wir remote aufnehmen, dann können wir der Podcast weiter bestehen.
Ja, ich weiß allerdings noch nicht, wohin ich auswandere, aber ich weiß, dass ich auswandere.
Spannend.
Das habe ich jetzt erfahren durch eine unserer MFA, die letzte Woche auf Visite im Heim war und da aufgehalten wurde vom Pflegepersonal und die ihr gesagt haben, ja, die Frau Doktor, die wandert doch jetzt aus. Und dann kam sie zu mir und sagte so, ja Anna, wohin wanderst du denn aus? Ich so, ja, ich hätte da schon einiges im Kopf, aber so ganz konkret war das jetzt noch nicht. Also das Thema Gerüchteküche,
ja.
Viele Dinge, die da mal so falsch verstanden werden oder interpretiert werden.
Ja, das kenne ich.
Da kann glaube ich, jeder ein Lied von singen.
Das war bei meiner alten Chefin in den Niederlanden. Die hatten einen angestellten Hausarzt, einen Mann, und sie war halt Hausärztin. Und die sind dann häufiger auch zusammen zur Arbeit gefahren, weil sie halt im Nachbardorf lebten oder so entfernte Nachbarn waren. Und dann ging das Gerücht rum, dass sie eine Affäre hatten, obwohl die einfach nur so befreundet sind. Ja. Und das ist irgendwie, es gibt immer wieder Neuschwein, was durchs Dorf getrieben wird.
Ja. Ja, also mal schauen, wo meine Auswanderungspläne
Ja, halt mich mal auf dem Laufenden. Spannend.
Ja, ja. Was war denn bei dir die letzten 2 Wochen so los?
Also bei mir ist aufgefallen, irgendwie ein Rechtsruck der Patienten in der Politik, in der politischen Meinung, weil wir reden auch manchmal über Politik bei uns in der Sprechstunde, einfach weil es ist auch ein Thema, was mich interessiert. Mhm. Und da merke ich häufig Kommentare von Patienten, die irgendwie sagen, ja, die Asylsuchenden oder die Asylanten, die kriegen ja alles. Und das höre ich sehr häufig in der letzten Zeit. Und meine Erfahrung ist eigentlich, dass die Asylsuchenden nicht alles bekommen und auch notwendige Sachen eben nicht immer genehmigt bekommen. Und jetzt vor allem mit dem Brandanschlag in Wermelskirchen ist das schon etwas, was mich bedrückt.
Das wird jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Wochen Thema sein.
In der Hausarztpraxis. Genau. Und ich denke, das ist wichtig. Ich halte dann dagegen und da versuche dann Aufklärung zu betreiben, dass die Asylsuchenden eben nicht alles bekommen, was sie wollen. Und dass die halt auch häufig krank sind und auch Hilfe brauchen. Aber das ist halt schwierig, dieses Thema irgendwie immer wieder anzusprechen und gegenzuhalten, wenn man merkt, dass das nicht richtig ankommt.
Ja, das erlebe ich auch immer mal wieder. Ein komplexes Thema oder auch ja, Diskussionen mit Menschen. Ich habe schon mal mit einem diskutiert, der dann gesagt hat, ja, den Klimawandel gibt es nicht und sowas. Also kommt alles Mögliche vor, sammelt sich alles beim Hausarzt.
Ja.
Und das ist manchmal dann herausfordernd, dem richtig zu begegnen.
Und da frage ich mich auch manchmal, wie weit entgegnet man da? Und wie weit geht man die Diskussion an? Wenn einer so richtig in der Verschwörungstheorie-Szene drin ist, was ist mein Auftrag da? Oder Flüchtlinge, die dann von ja, Hassparolen und solche Sachen erzählen und wie sie das Klima, die Klimaveränderung, im, also die politische Klimaveränderung in Wermelskirchen spüren. Das ist dann, oder hier, ja, das ist schon manchmal sehr bedrückend.
Ja, also ich finde, man kann auch ruhig klar Stellung beziehen zu dem, was man meint. Mhm. Ne, auch
ja, das mache ich auch.
Funktion als
da bin
Arzt.
Ich nicht auf den Mund gefallen.
Und wenn das da einem nicht passt, dann kann er ja
genau,
gerne
woanders hingehen. Genau, dann darf er auch woanders hingehen. Ja. Neues aus der Hausarztpraxis, beziehungsweise das sollte man beim Hausarzt lassen oder machen. Du hast diesmal was aufgeschrieben. Ich bin schon gespannt.
Genau, ich teaser das mal an. Neues aus der Hausarztpraxis. In diesem Falle, bitte machen Sie das nie wieder.
Oh je.
Folgendes passierte in der Sprechstunde. Morgens so gegen 10 kommt eine unserer MFAs bei mir ins Sprechzimmer und sagt, du, das geht jetzt einfach mal gar nicht mehr, da kann ich jetzt nicht mehr reingehen, das ist furchbar ekelhaft. Und ich dachte, okay, worum geht's? Ne? Und dann sagt sie, ja, da war gerade eine Patientin, die kam von unserer Toilette und wir haben eine gemeinschaftliche Toilette und die kam von der Toilette und sagte, ja, Sie müssen mal da unten gucken, da ist was passiert.
Okay.
Und wir hatten aber gerade wirklich massenhaft Patienten da. Und dann habe ich nur gesagt, okay, ich gucke mir das später an. Wenn da irgendwas ist, was so eklig ist, dass da keiner mehr runter kann, dann macht die Tür zu und hängt ein Schild dran, dass die Patienten, wir haben oben noch eine Behindertentoilette, dass die auf die Behindertentoilette gehen sollen. Und wir gucken nach der Sprechstunde. Dann haben wir nach der Sprechstunde uns ausgerüstet mit Maske und Handschuhen und allem, was dazugehört und Visier.
Gut, dass es die Pandemie gab, dann hatten wir solche Sachen noch.
Genau, wir hatten einen Ganzkörperschutzanzug. Und da hat tatsächlich jemand einen großen Haufen auf den geschlossenen Toilettendeckel gesetzt. In einer Toilette.
Warum?
Und hat dann sich in die nächste Toilette bewegt, um sich dort zu reinigen. Das ganze Klo mit Klopapier vollgestopft bis oben hin.
Bitte?
Und muss dann die Praxis wieder verlassen haben.
Bitte?
Also das ist schon ein Kunststück.
Mit welchem Ziel?
Ja.
Warum hat er nicht einfach den Deckel aufgeklappt?
Das haben wir uns auch gefragt. Mein Kollege meinte dann nur so, ja, so ein schöner Gruß aus der Küche, nett und vielen Dank. Und ja, da habe ich mir einfach nur gedacht, was geht da bei den Leuten ab? Also das ist jetzt aus meiner Sicht noch nicht mal jemand, der vielleicht einfach Durchfall hatte und ganz dringend aufs Klo musste. Da kriegst du den Klodeckel dann auch noch auf.
Und vor allem ist das ja kein geformter Haufen. Das ist ja auch kein geformter Haufen.
Also das war fein, allererste Sahne, 1A getroffen auf die Mitte des Klodeckels drauf.
Ach, das geht ja gar nicht.
Was dann dazu geführt hat, dass wir als Ärzte unsere Klos geputzt haben, weil wir wollten das nicht unsere MFAs machen lassen und auch nicht unsere
Putzfrau. Oder Putzkraft.
Putzfrau. Ja, das haben wir dann einfach mal so stehen lassen, als da wollte wohl jemand konstruktive Kritik hinterlassen. Ich sag mal so, das geht auch anders.
Da kann man auch drauf ansprechen, so wie in der letzten Folge auch besprochen. Wir sind offen für mündliches Feedback.
Genau. Anscheinend fand es da jemand bei uns beschissen.
Was ist denn das Wort?
Also wer sowas macht, der kann gerne auch zu Hause bleiben, der braucht nicht mehr wiederkommen. Da kann man sich einfach nur schämen.
Das geht gar nicht, nein. Krass, da mit der Geschichte hatte ich jetzt nicht gerechnet. Aber du wahrscheinlich auch nicht.
Ich auch nicht, das war jetzt für mich auch das erste Mal. Und ansonsten ist die Toilettenhygiene bei uns eigentlich ganz gut. Okay.
Ich würde sagen, damit schließen wir den Podcast. Und bei Feedback schreibt uns unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com. Auch gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt. Und damit sagen wir:
Um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.